Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße euch im Namen Jesu. Jesus, ich danke dir einfach, dass du so gut bist. Ich danke, dass du der Herr bist. Und Jesus, wir kommen heute Morgen einfach zu dir, kommen zu dir. Und wir glauben und beten und hoffen, dass du unser Leben neu berührst und dass du uns zeigst, was es heißt, Herr, aus dir heraus in deiner Kraft zu leben. Und Jesus, ich will dir einfach die Ehre geben, Herr. Ja, wir brauchen dich so sehr und du bist gut, Herr, du liebst uns. Und ich danke dir, dass da, wo wir schwach sind, Herr, wo wir nicht weiter wissen, kommst du erst richtig groß raus. Und ich bete heute Morgen, dass du mir hilfst, das zu sagen, das zu predigen, was du mir aufs Herz gelegt hast. Und dass dein Wort verkündet wird und dass deine Kraft durchkommt und dass Menschen gerettet, geheilt und auch befreit werden. In Jesu Namen, Amen. Amen, genau, ja. Jesus ist hier und ich habe heute ein Thema, also ich habe eigentlich angefangen, eine Predigt vorzubereiten und habe gemerkt, das wird mehr werden und dann ist es so manchmal, wenn du eine Predigt vorbereitest im Gebet und Gott suchst, dass Gott immer wieder neue Impulse gibt und ich denke so, Herr, das ist jetzt schon wieder die Predigt in der Predigt und es geht weiter und ich brauche Weisheit heute, dass ich das so sage, wie Gott das auch haben möchte, aber kein Problem. Ja, das Thema heute. Ja, ganz wichtig eigentlich. Lass los und vertraue Gott. Lass los und vertraue Gott in allem in deinem Leben. Zu jeder Zeit, in jeder Situation. Das sagt dich so leicht. Loslassen und stärker werden ist eigentlich ein Widerspruch an sich. Aber manchmal müssen wir Dinge in unserem Leben loslassen. Manchmal als Beispiel nur, du hast vielleicht eine Arbeitsstelle gekündigt, bist woanders und da musst du deine Kollegen, deine alte Arbeit loslassen. Du hast vielleicht jemanden verloren, jemand ist heimgegangen und irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, ja, ich liebe ihn noch, ich sehe ihn noch, aber ich muss ihn loslassen, weil vielleicht eine neue Person in dein Leben kommt und da musst du loslassen und das kostet unheimlich viel Kraft und Schmerz und ihr wisst, was ich meine. Und es gibt so tolle Bücher, Loslassen, Tipps für Klarheit und innere Freiheit. Loslassen, um emotional vom Ballast frei zu werden und so weiter. Aber da möchte ich gar nicht drüber sprechen. Und zwar, es heißt im Sprüche 3,5, vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihm, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Ja, und das ist so diese Spannung, dass wir sagen, Herr, ich vertraue dir in jeder Situation meines Lebens, in jedem Moment. Und wenn wir das tun und uns nicht auf unseren Verstand verlassen, dann führt er uns, dann leitet er uns, so wie er sich das vorstellt und wie er das kann und macht. Und nicht so, wie ich es denke. Und da siehst du in der Bibel Jesus und die Apostel und die Jünger, und du denkst so, wie haben die das geschafft? Wie haben die das hingekriegt, solche Taten Gottes zu tun? Ja, ganz einfach. Weil sie sich allein auf Gott verlassen haben. Weil sie ihm vertraut haben. Weil sie gesagt haben, Herr, was willst du denn jetzt? Was willst du, Heiliger Geist? Leite mich, Heiliger Geist. Und im Psalm 25, Vers 2, am Anfang heißt es, mein Gott, auf dich setze ich mein ganzes Vertrauen. Auf dich, Herr, setze ich mein Vertrauen. Und das Thema von heute betrifft jeden von uns. Egal wie alt, wie jung du bist, egal wie lange du schon auf dem Weg bist, ob du viel verstanden hast oder wenig. Gott ist allmächtig. Er ist ewig und er hat höhere Gedanken und höhere Ziele mit deinem Leben, als du dir es vorstellst. Ja, das müssen wir mal verstehen. Gott hat dich gerufen und berufen für etwas Höheres, für mehr. Und damit jeder Leistungsdruck und jedes, ich muss ja und ich schaffe es nicht und ich weiß nicht, wie abfallen kann, musst du sagen, Herr, ich vertraue dir, dass du es machst. Ja, er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das ist so wichtig zu verstehen. Nicht du schaffst es, nicht ich, sondern er in uns. Und ja, und dann kommt Gott und durch ganz einfache Menschen im Alten Testament, im Neuen Testament passieren Hammersachen, Gott wird verherrlicht. Mose hat jemanden umgebracht. Abraham, er hat gesagt, okay, das wird wohl nicht klappen mit meiner Frau, also nehme ich mir Hagar. Die Jünger, das waren einfache Männer, so wie du und ich, Männer und Frauen, so wie du und ich, die Jünger Jesu. Das waren Fischer, wir haben es letztes Mal gehört, Netzflicker, Steuereintreiber, keine Theologen, keine Professoren. Und Gott hat sie mächtig benutzt, aber ich glaube, sie sind an diesem Punkt gekommen, wo sie gesagt haben, Herr, was du jetzt sagst, dem will ich glauben und vertrauen. Auch Paulus, von dem werden wir heute einiges hören. Maria Magdalena, die Frauen, die dabei waren. Jesus hat die Leben dieser Menschen umgekrempelt, dieser Jünger. Und deswegen sage ich dir heute Morgen, lass los, ja? Lass los und vertraue Gott, egal wo du gerade stehst, egal was du gerade erlebst. Vertraue ihm mehr als deiner eigenen Kraft, deinem Wissen, deinen Möglichkeiten, was vielleicht die Börse dir bietet oder Bitcoin oder was auch immer oder irgendwelche Geschäftsmöglichkeiten oder vielleicht hast du gerade was verkauft oder gekauft. Egal was, sag Herr, du weißt es am besten und du wirst mich darin führen. Weil aus eigener Kraft, habe ich mir aufgeschrieben, aus eigener Kraft, aus meiner menschlichen Kraft schaffe ich es niemals, die Absichten Gottes zu erfüllen. Er allein hat die gesamte Übersicht, auch über dein Leben. Er sieht jeden Winkel deines Lebens. Und er weiß genau, was gut für dich ist und was nicht gut für dich ist. Und er weiß ganz genau, wann es dran ist und wann es noch nicht dran ist. Ja. Und der Mensch ohne Gott, der Gott nicht kennt und auch mancher, der Gott kennt, baut sich so sein eigenes Schlösschen. Vielleicht habe ich das auch schon getan, ich weiß es nicht. Aber Gott sagt, hey, da mache ich nicht mit. Das mache ich nicht mit. Entweder du baust weiter, aber ohne mich, oder wir haben einen Deal, du spielst nach meinen Spielregeln. Und dabei müssen wir wissen, dass Gott es nur gut meint mit dir und mit mir. Nach seinen Spielregeln zu laufen, gehorsam zu sein, vorwärts zu gehen, ihm zu vertrauen, indem wir unser Leben in seine Hand legen, unser ganzes Leben, ja, das bedeutet letztendlich, die Absichten Gottes zu erleben. Und dann müssen wir gleichzeitig Nein sagen zu unserem Ego, zu meinen Zielen, zu meinen Vorstellungen, zu dem, was ich möchte, was ich denke. Und dann fühlen sich die meisten von uns richtig bedroht im ersten Moment. So geht mir das manchmal oder oft am Anfang, als ich frisch dabei war. Dann war ich so, dachte ich so, oh, das muss ich jetzt ablegen, Herr. Aber irgendwie weiß ich nicht wie, aber ja, okay, ich will es tun. Und ich fühlte mich bedroht. Ich dachte, Gott, nimm mir was weg. Aber ich habe dann gemerkt, nee, er nimmt mir nichts weg. Weil er ist der Chef, er ist der Boss. Aber er ist nicht nur unser Boss, unser Chef. Vielleicht ist so ein schlechtes, ne, kommt eine schlechte Erinnerung hoch. Er ist der beste Papa, er ist der himmlische Vater. Und er weiß ganz genau, was wir brauchen, was wir nicht brauchen. Letztes Mal habe ich gesagt, die Vision, das, was Jesus lebte, die Identität, in der er ging oder in der er gewandelt ist, kannst du in einem Satz zusammenfassen. Und zwar, ich lebe um des Vaters Willen, sagt Jesus. Deswegen kam Jesus auf diese Erde und hat diesen Dienst getan. Ich lebe um des Vaters Willen. That's all. Ich lebe nicht für mich, sagt Jesus, sondern ich komme, um den Auftrag, den Willen des Vaters zu erfüllen. Johannes 6, 38 und in Johannes 6, 57 steht das. Ja, genauso du und ich, wir sind berufen. Wir sind berufen und gerufen worden. Johannes der Täufer, er sagte mal, Christus soll immer wichtiger werden. Und ich will immer mehr in den Hintergrund treten. Das heißt, den Dienst, den Johannes der Täufer getan hat, sollte natürlich auf Jesus blicken und auf Jesus schauen und Jesus verherrlichen. Das hat er auch getan. Aber ich denke, er meint auch damit, dass Jesus in unserem Leben, in unserem ganzen Sein immer wichtiger werden soll und dass wir in den Hintergrund treten, dass unsere Kraft, unsere eigene Kraft weniger wird. Er sagt hier, er ist vom Himmel herabgekommen und steht deshalb über allen. Jesus ist nicht geschaffen worden, sondern er war schon immer. Er ist nicht so wie Satan oder wie die Engel geschaffen worden. Er ist schon immer. Er ist das Wort Gottes. Er ist über allem. Wir gehören zur Erde, sagt Johannes, und haben hier unseren Ursprung. Darum können wir nur aus irdischer Sicht reden. Christus aber kommt vom Himmel, sagt er, und kann bezeugen, was er dort gesehen und gehört hat. Und trotzdem glaubt ihm keiner. Johannes 3, 30 und 31. Jesus kam aus dem Himmel, der Sohn Gottes, und er ist Mensch geworden. Und wenn er aus dem Himmel gekommen ist, kann er nicht nur Mensch gewesen sein. Für die, die denken, Jesus war nur ein Mensch. Nein, Jesus war kein Mensch. Er war auch ein Mensch, weil er Mensch geworden ist. Aber er kam aus dem Himmel, heißt es hier. Und Johannes sagt hier im Johannes 1, 14, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Und wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm, in Jesus, sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Verstehst du? In Jesus ist Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Und Pilatus, er fragt Jesus kurz vor der Kreuzigung, im Johannes 18, 37, er sagt, du bist also ein König? Und Jesus sagt, ja, du hast recht. Ich bin ein König, sagt Jesus. Und dazu bin ich Mensch geworden. Interessant, ne? Und in diese Welt gekommen, um ihr die Wahrheit zu bezeugen. Wer sich von der Wahrheit bestimmen lässt, der hört auf mich, sagt er. Das heißt, Jesus ist ein König, der Mensch geworden ist. Der Sohn Gottes, das Wort Gottes, was schon immer war, beim Vater, mit dem Heiligen Geist, immer und ewig ein König, der Mensch geworden ist. Und Gott kam in Menschengestalt. Und diesen Körper, den Jesus angenommen hat, als Baby geboren, war quasi wie eine Verpackung, eine Hülle. Damit wir ihn verstehen, damit wir Jesus sehen und anfassen und Gott begreifen können. Weil ohne Jesus hätten wir Gott niemals überhaupt erfassen können. Er erfüllt das Alte, wie das, dann das Alte Testament. Und im Johannes 14, 8, da sagt Philippus ja, sag mal Jesus, wie sieht denn der Vater aus? Wie ist denn Gott? Ja, das ist mein erster Bibelvers heute. Der zweite. Kannst du mal weiterschalten vielleicht? Johannes 14, 9. Jesus sagt, hey, ich bin schon so lange bei euch, Philippus. Und du kennst mich nicht? Da hast du nicht gesehen, wie gütig, barmherzig, voller Liebe, voller Gnade ich für die Verlorenen, für die Armen, für die Kranken bin und was ich tue? Und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und er sagt, wie kannst du dann sagen, zeige uns den Vater? Also Philippus und seine, ich wollte gerade sagen die Gang, nein, sie hatten das nicht verstanden, ey. Oder noch nicht wirklich verstanden, dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes ist. Wenn du meine Söhne siehst oder meine Tochter kennenlernst und mich nicht kennst, dann wirst du wissen, der Papa von den dreien wird ähnlich sein wie sie. Also er wird kein Auto sein, kein Gegenstand, kein Tier, sondern er wird auf jeden Fall Mensch sein und so ähnlich aussehen wie meine Söhne und meine Tochter. Ja, versteht ihr? Und deswegen, wenn wir Jesus sehen, wissen wir, wie der Papa, wie der Vater im Himmel ist. Und Jesus sagte, ich lebe um des Vaters Willen. Er sagte, Vater, dein Wille geschehe und nicht meiner, denn du hast den perfekten Plan. Und ich habe vorletztes Mal gesagt, warum musste Jesus dann in dieser Abhängigkeit zum Vater wandeln? Er hätte ja auch sein Ding machen können. Ich glaube, dass Gott die Übersicht hat und dass er in dieser engen Verbindung Vater, Sohn, Heiliger Geist diesen Dienst auf dieser Erde getan hat. Und Jesus wollte, und deswegen hat er mal gesagt, ich tue das, was ich den Vater tun sehe, um nicht da rauszukommen. Versteht ihr? Das ist nur meine persönliche Meinung. Vielleicht ist es auch völlig, völlig falsch, aber deswegen sehen wir diese Einheit immer wieder in der Bibel, im Neuen Testament vor allen Dingen. Zurück zum Thema, loslassen. Ich versuche das hinzukriegen von der Zeit. Loslassen, ja. Ihr alle kennt Paulus, den Apostel Paulus. Und ich möchte heute, bevor wir gleich ein paar Verse von Paulus hören, möchte ich was von ihm vorlesen, was ich nicht auf der Folie habe. Paulus im 2. Korinther Kapitel 11, da sagt er, was er alles erleiden muss um Jesu Willen. Weil er das Evangelium verkündet, weil er missioniert, durchlebt er schlimmste Schwierigkeiten, dieser Paulus. Er schreibt hier im Vers 23, er sagt, ich bin öfter im Gefängnis gewesen und häufiger ausgepeitscht worden. Viele Male hatte ich den Tod vor Augen. 5-mal habe ich von den Juden die 39 Schläge erhalten. 3-mal wurde ich von den Römern mit Stöcken geschlagen. Und 1-mal hat man mich gesteinigt. Ich habe gedacht, ja, wenn du gesteinigt wirst, bist du eigentlich tot danach. Aber Paulus hat es überlebt. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, schreibt er. Ich weiß nicht, ob du Titanic kennst. Und das ist ja nur ein Film. Aber wenn du Schiffbruch erleidest, überlebst du es meistens nicht. 1-mal trieb ich sogar einen Tag und eine ganze Nacht hilflos auf dem Meer. Stell dir das mal vor. Du treibst eine Nacht und einen Tag lang hilflos auf dem Meer, vielleicht an so einer Holzplanke, an so einer Tür oder was auch immer festgehalten. Hältst du dich fest? Man könnte sagen, Paulus ist wie ein Stehaufmännchen. Er lässt sich nicht beirren. Man denkt, das ist ein Superman. Nein, Wir kommen gleich dazu. Durch Gottes Kraft, durch Gottes Gnade ist es so, dass er das, was er da tut, erlebt und durchlebt und am Ende das Ziel erreicht. Es ist Gottes Gnade, dass er nicht stirbt. Es sind die Engel Gottes, keine Ahnung, die ihn bewahren, immer wieder. Er schreibt weiter, auf meinen vielen Reisen bin ich immer wieder in Gefahr geraten. Ich musste durch reißende Flüsse. Es kamen Räuber, schreibt er. Ich wurde von meinem eigenen Volk bedroht, sogar von den Nichtjuden wurde er bedroht. Und in den Städten wurde ich verfolgt. In der Wüste und auf dem Meer bangte ich um mein Leben. Und wie oft wollten mich die Leute verraten, die sich als Christen ausgaben. Paulus wurde von Christen, angeblichen Christen, verraten. Und dann sagt er, mein Leben war voller Mühe und Plage. Oftmals habe ich Nächte durchwacht. Ich kenne Hunger und Durst. Wer von uns kennt denn noch Hunger und Durst? Meine Oma erzählt ja mal davon. Meine Oma hat den Zweiten Weltkrieg durchlebt und ja, sie ist schon vor dem Ersten Weltkrieg geboren. Und sie sagte, ich weiß, was es heißt, zu hungern und zu dursten oder Hunger zu haben, Andreas. Aber du weißt es nicht und ich weiß auch nicht, was es bedeutet, Hunger zu haben. Er schreibt, ich musste häufig ohne Essen auskommen und ich war schutzlos der Kälte ausgesetzt. Aber das ist längst noch nicht alles. Tag für Tag lässt mich die Sorge um alle Gemeinden nicht los. Ja, also wer von euch möchte so gerne so sein wie Paulus unterwegs sein? Ja, wir sagen alle, yes, ich will so sein wie Paulus, wie Jesus, wie die Apostel, Hammer. Wer von euch möchte gerne Missionar sein, Missionar werden? Ja, Missionar sein ist voll cool. Dann bist du draußen in der Sonne, es ist warm in Kamerun, tolle Leute, nette Leute. Die Afrikaner sind total lieb, die laden dich ein, tischen dir das alles auf dem Tisch auf und du isst dich satt. Tolle Abenteuer im Bus. Ja, aber das ist nicht Missionarsleben. Das ist ein Teil davon. Wenn du das liest, was Paulus erlebt hat, dann ist es das, was es eigentlich ist. Paulus, er hat Schweres und Schlimmes durchlebt. Und auf der anderen Seite hat Gott ihn mächtig gesalbt und gebraucht, gesegnet. Und Paulus hat so krasse Sachen erlebt. Und wir wissen auch, dass er in Ewigkeit dafür belohnt wird von Gott. Dass du heute Morgen hier sitzt, habe ich schon oft gesagt, aber haben wir Paulus zu verdanken, den Apostel der Heiden. Dass du heute Morgen hier bist und dass wir die Briefe im Neuen Testament haben, die Schriften von Paulus. Es ist einfach, weil er sich von Gott gebrauchen hat lassen. Weil er das, was er von Gott empfangen hat, aufgeschrieben hat. Paulus, der Apostel der Völker. Paulus, der Apostel der Heiden. Das auserwählte Werkzeug Gottes. Ein besonderer Mann, dem wir letztendlich viel zu verdanken haben. Und dann siehst du aber, in welcher Schwachheit Paulus gedient hat. Er war früher Saulus. Er hat die Christen verfolgt. Er hat gedacht, dieser Jesus und seine Leute sind falsche Typen, das sind falsche Propheten. Deswegen muss ich die umbringen, ins Geschwängel schmeißen. Und er hat diese Leute verfolgt. Er hat die Geschwister, die Christen verfolgt. Bis Jesus ihm eines Tages erscheint und Paulus beruft und er blind ist und dann Hananias kommt und für ihn betet und er wieder sehen kann und Jesus begegnet ihm und er wird vom Saulus zum Paulus. Versteht ihr, Saulus war eigentlich menschlich gesehen, er war ein total gebildeter Mann, er war total schlau, er war intelligent, ja. Und er hat immer für die richtige Sache gekämpft, er wollte letztendlich Gott verherrlichen, deswegen hat er auch gegen Jesus und die Jünger damals gekämpft, weil er dachte, sie verkünden einen falschen, oder wie kann man sagen, dass er ein Messias ist und so weiter. Aber Paulus war an sich auch nur ein Mensch und er war schwach. Und er hat sich gebrauchen lassen. Und dann schreibt er im 2. Korinther, Kapitel 12, er schreibt, ich habe Visionen und Offenbarungen von Gott empfangen. Und er wurde sogar bis in den dritten Himmel versetzt, schreibt er. Was der dritte Himmel ist, da wollen wir heute nicht drüber predigen. Aber dann geht es weiter. Und dann beschreibt er etwas, was ihn nicht mehr oder wer ihn nicht mehr loslässt. Und ja, da kommen wir jetzt zu. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Holzsplitter im Finger gehabt hast. Also wenn du Handwerker bist oder arbeitest oder im Garten bist und so einen Dorn im Finger hast, in der Kuppe vorne oder unterm Fingernagel oder wenn du barfuß läufst und dir so einen Splitter in den Fuß reinrammst oder in der Hand, bei der Arbeit habe ich das oft gehabt, dann tut das richtig weh und dann kannst du gar nicht mehr arbeiten. Und dann denkst du nur an diesen Splitter und willst ihn rausziehen und prügelst den raus und holst eine Pinzette oder eine Flachzange oder keine Ahnung oder versuchst ihn rauszulutschen. Und du hast Schmerzen und du bist komplett behindert, sage ich mal, gehindert in deinem klaren Denken. So geht es mir manchmal, ging es mir manchmal. Und ich weiß noch, als meine Kinder klein waren, ich versuche das mal zusammenzukriegen, ich war, glaube ich, mit Joelle und unserer Tochter auf dem Weg nach Mahndorf zum See schwimmen. Die Tochter sitzt ganz hinten, 2 Jahre alt, 3 Jahre alt. Mein Sohn saß, glaube ich, vorne. Sorry, wenn ich das falsch wiedergehe, aber irgendwie, das ist schon lange her. Und Hannah hatte irgendwas zum Spielen, ja, als Beispiel. Sie hatte so einen Holzstock, irgendwie so einen Kastanienstock aus unserem Garten und spielt hinten, wir fahren auf den Parkplatz. Und auf einmal fängt das Mädchen an zu schreien. So laut, dass mir fast, dass sie die Ohren abfallen. Und ja, sie hatte sich bei diesem Spiel mit dem Stock einen Splitter unter den Fingernagel in den Finger reingerammt. Und sie schreit. Und ich springe raus und gehe hinten ins Auto, reiß die Tür auf und will das Kind anfassen. Und sie so, nein, und hält ihre Hand so und richtig krampfhaft. Und ich kam da gar nicht ran. Ich wusste gar nicht, was ist los? Weil ist ja auch ihr ganzer, keine Ahnung, was ist. Und sie schrie und die Leute auf dem Parkplatz guckten schon. Und dann habe ich sie abgeschnallt und habe sie rausgenommen und habe sie auf dem Arm gehabt. Dann hat sie noch mehr geschrien. Und dann habe ich gesagt, Hannah, wir müssen diesen Splitter jetzt rausziehen. Und dann schrie sie noch mehr, nein! Und dann hat sie, ne? Ihr wisst, wie dann kleine Kinder sind. Ich weiß gar nicht, wie wir es geschafft haben, aber ich habe diesen Splitter irgendwie rausgekriegt. Ich weiß nicht mehr, wie es war. Es war schrecklich für mich. Weil der Parkplatz, alle Leute, ich hatte das Gefühl, alle Männer und alle Mütter, alle Väter gucken auf diesen, denken, was ist das denn für einer? Was ist das für ein Mann? Will der das Kind entführen? Was macht der? Kümmert er sich nicht um die? Okay, das ist nur menschlich jetzt. Aber so ist es, wenn du einen Splitter hast. Und Paulus, um das zu verstehen, klar kann man das nicht vergleichen. Paulus schreibt hier im 2. Korinther 12, Vers 7, er sagt hier, Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf die unbeschreiblichen Offenbarungen, die ich empfangen habe, nichts einbilde. Er sagt letztendlich, damit ich nicht überheblich und stolz werde, hat Gott mir ein quälendes Leiden auferlegt. Heftig. Also, ja Gott, ich danke dir, ich darf dir nachfolgen, ich darf dir dienen, du wirkst durch mich, du lebst durch mich. Menschen werden gerettet, Menschen werden geheilt, krasse Wunder passieren. Aber damit ich nicht zu stolz werde, hast du mir dieses Leiden auferlegt. So ging es Paulus. Er schreibt, ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Und dann sagt er, dreimal habe ich schon den Herrn angefleht. Er hat dreimal gebetet, er hat gefleht, Gott, befreie mich davon. Und Gott sagt zu ihm Folgendes. Er sagt im Vers 9, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Gnade, Paulus, ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Ja. Jetzt könnte man sagen, das gilt ja nur für Paulus. Das hat er empfangen von Gott. Aber ich glaube, dass Paulus das aufgeschrieben hat für uns heute hier. Dass wir verstehen, wenn wir schwach sind, dann wirkt die Kraft Gottes umso mehr in unserem Leben. Und dann kann Gott eigentlich erst groß rauskommen, sage ich mal. Weil wenn ich das behindere, indem ich sage, ich bin aber gut und ich bin schlau und ich mache so, wie ich es denke und ich evangelisiere so, wie ich es meine und ich mich nicht vom Heiligen Geist leiten lasse, kann Gottes Kraft nicht wirken. Und er sagt, Paulus, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft besonders an dir. Und dann sagt er, darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweise ich die Kraft von Christus an mir. Und so trage ich für Christus alles mit Freude. Er kommt jetzt hier zu Schwachheiten. Misshandlung und Entbehrung, das ist das, was ich gerade vorher aufgezählt habe. Schwäche, Hunger, Kälte, Entbehrung, Verfolgung, Misshandlung, Steinigung, Auspeitschung, Entbehrung, auf dem Meer treiben. Verfolgung und Ängste, sagt er. Denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Also, Paulus wurde irgendwie immer wieder gequält. Er litt und wurde wahrscheinlich, die Ausleger sind sich da nicht ganz einig, immer wieder aus dem Reich der Finsternis angegriffen. Manche Ausleger sagen, dass er immer wieder Malaria bekommen hat, Epilepsie oder eine Augenkrankheit hatte. Einige sagen, es war ein chronisches, zermürbendes Leiden. Was auch immer, es waren ständig wiederkehrende Angriffe. Es bewegt ihn so sehr, dass er nicht richtig schlafen kann vielleicht. es bewegt ihn so sehr, dass er davon gequält wird. Manche Übersetzungen sagen, wie ein Stachel im Fleisch, wie ein Pfahl im Fleisch oder ein Dorn im Fleisch, sagen andere Übersetzungen. Und er sagt, es fühlt sich so an, als wenn der Teufel, wenn ein Engel des Satans mich immer wieder mit Fäusten schlägt. So beschreibt er das. Und wir können heute mutmaßen, was es wirklich war. Wir wissen es nicht. Vielleicht war es eine chronische Krankheit. Einige sagen, es war Nierenkoliken. Keine Ahnung. Vielleicht war es etwas ganz anderes, was wir gar nicht heute verstehen können. Und auch nicht müssen. Auf jeden Fall hat es ihn furchtbar gequält. Es kann auch sein, das habe ich mir überlegt, die Vergangenheit. Er hat Christen verfolgt. Er hat um Jesu Willen Menschen ins Gefängnis werfen lassen. Und was weiß ich, alles angestellt. Vielleicht kamen immer wieder diese Gedanken, guck mal, Paulus. Vielleicht kam immer der Teufel und sagte, guck mal, was bist du eigentlich für einer? Was hast du getan? Und denkst du, du kannst Jesus wirklich die Ehre geben? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist nur eine Vermutung. Okay, brauchen wir auch gar nicht klären heute. Auf jeden Fall, Gott gebraucht Paulus in mächtiger Weise. Und Paulus gibt sich Gott hin und mit seinem ganzen Leben und er dient dem Herrn. Und großartige Dinge passieren und trotzdem bleibt Paulus in einer Situation, wahrscheinlich bis zu seinem Lebensende, die bedrohlich ist, die ihn quält und die schlimm für ihn ist. Nicht nur, dass er auch noch verfolgt wird und angegriffen wird, jetzt hat er auch noch diesen Pfahl, diesen Stachel im Fleisch. Und so ähnlich fühlst du dich vielleicht manchmal, vielleicht heute Morgen. Das, was ich jetzt sage, ist aber nicht auf dem zu beziehen, was Paulus meint. Vielleicht bist du schon lange krank. Paulus spricht hier nicht von Krankheit, ja? Aber vielleicht bist du schon lange krank, chronisch krank. Vielleicht bist du in einer Situation, die sich scheinbar nicht ändert. Und obwohl du schon gebetet hast und mit dir beten hast lassen und gefastet hast, ändert sich scheinbar nichts. Vielleicht sind es finanzielle Nöte, die in deinem Leben immer wieder da sind. Vielleicht immer wieder Schicksalsschläge, Behinderungen, die dich irgendwie einschränken in deinem Leben. Vielleicht deine Eltern, deine Familie, deine Frau, dein Chef, keine Ahnung, Angriffe. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was Paulus hier beschreibt. Weil er leidet, weil er Jesus nachfolgt, okay? Das ist wichtig zu verstehen. Er wird angegriffen, weil er das Evangelium verkündet und missioniert. Beziehungsweise Gott lässt es zu und er befreit ihn nicht von diesem Leiden. Damit er nicht stolz wird, sagt er selber. Damit er nicht überheblich wird. Krass, habe ich gedacht. Gott gebraucht ihn so mächtig und er baut eine Bremse ein bei Paulus. Damit sich die Person nicht erhebt, damit Paulus auf dem Boden der Tatsachen bleibt. Ich kann mir das fast nicht vorstellen, was das für Paulus bedeutet hat. Weil er ist ein Mann Gottes. Ich meine, wer ist dann wie Paulus schon, ne, im Neuen Testament? Klar, das sind die Jünger, die Apostel, aber Paulus ist nun mal für uns heute herausragend, weil er diese ganzen Briefe und Schriften für uns hinterlassen hat. Paulus betete, dreimal sagt er, flehte ich zum Herrn und er sagt, Gott, befreie mich davon. Und was hättest du getan, was hätte ich getan? Jeder von uns hätte gebetet. Paulus, er betet das erste Mal, bitte Herr, befreie mich davon. Befreie mich von diesem Stachel, von diesem Fleisch, diesem Dorn im Fleisch. Er betet ein zweites Mal und er merkt mit demselben Misserfolg, es passiert nichts, es ändert sich einfach nichts. Und er betet ein drittes Mal. Und Gott spricht irgendwie in diesen drei Mal zu ihm. Wann wissen wir nicht? Er sagt einfach, Paulus, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft besonders an dir. Gott sagt, Paulus, alles, was du brauchst, ist meine Gnade. Weil wenn du nicht aus meiner Gnade heraus lebst, wirst du nicht, sag ich jetzt für mich, kommen wir nicht weiter. Wenn wir nicht aus Gottes Gnade, geleitet durch den Heiligen Geist, unser Christenleben leben, werden wir niemals die Wunder und Zeichen Gottes erleben, die Gott in seinem Wort beschreibt und zu denen er uns beauftragt hat. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Das heißt, du darfst schwach sein. Es ist sogar ein Vorteil, wenn du schwach bist in Christus. Weil in deiner Schwachheit in Jesus kommt Gott ganz groß raus. Er wird verherrlicht, weil Gott lässt sich von niemandem die Ehre nehmen. Er wird verherrlicht. Und er sagt dann, und so trage ich für Christus alles mit Freude. Er freut sich sogar darin. Er freut sich und sagt, ich gehöre Jesus und ich freue mich, obwohl ich misshandelt werde, Entbehrung und Schwachheiten erlebe. Habe ich gedacht. Interessant ist, wie gesagt, dass er hier nicht von Krankheiten, Schuld oder Sünde spricht. Weil das musst du verstehen heute Morgen. Jesus hat deine Krankheit, meine Krankheit, unsere Schuld, unsere Sünde ans Kreuz getragen. Er hat sie von uns genommen und wir sind durch die Striemen Jesu geheilt. Im Jesaja 53, 5, zweiter Abschnitt heißt es, wir haben nun Frieden mit Gott. Wir haben nun Frieden mit Gott und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ja? Wenn du nicht Frieden mit Gott hast heute Morgen, kannst du heute Morgen zum Kreuz kommen, kannst du zu Jesus kommen und sagen, Herr, vergib mir meine Schuld, rette mich, nimm mich an als dein Kind. Und er wird dir vergeben, dich heilen, dich reinigen. Und wenn du heute Morgen krank bist, da kommen wir wahrscheinlich gar nicht mehr heute zu, beim nächsten Mal vielleicht, weil die Zeit schon... Aber dass wir verstehen, was Jesus für uns getan hat. Gottes Antwort, speziell hier für Paulus, war es nicht, sein Problem wegzunehmen. Paulus, er ging weiter, er diente in Schwachheit, aber Gott wirkte mächtig. Und die Frage ist eigentlich, wie empfangen wir Gottes Gnade jeden Tag? Wie empfange ich Gottes Gnade? Ich habe es letztes Mal gesagt, indem ich höre, indem ich mich Gott hingebe, indem ich empfange, indem ich sein Wort lese, indem ich ihm vertraue und auf die leise Stimme des Heiligen Geistes oder auf das Wort Gottes höre, indem ich gehe, so empfange ich und so kann ich weitergeben. So wie Jesus sich immer wieder zurückzog und Gemeinschaft mit dem Vater hatte in der Einsamkeit. Und in deiner und meiner menschlichen Schwachheit zeigt sich oft die größte mögliche Kraft Gottes. Und der Heilige Geist kommt erst dann zum Zuge, wie ich es eben schon mal sagte, wenn ich loslasse und sage, Herr, nicht ich, sondern du. Ich gehöre dir. Ich bin erkauft. Was soll ich denn machen, Herr? Und dann sagt Gott, was du machen sollst. Deswegen höre auf, alles in deinem Leben selbst zu bestimmen. Ja, führe ein Leben mit Gott, richte sich ganz nach Gott aus, vertraue ihm ganz von ganzem Herzen. In deiner Schwachheit, in meiner Schwachheit ist Gott drinne, will er drinne sein. Und wir sind schwach, ja, und wir dürfen schwach sein, wir müssen sogar schwach sein, weil dann Gottes Gegenwart, Gottes Kraft viel mehr wirken kann, so wie wir es bei Paulus erleben. Menschliche Schwachheit, was ist menschliche Schwachheit? Wenn du jetzt sagst, ich bin heute Morgen so schwach und ich fühle mich so elendig, Andreas, dann kann es sein, dass es nicht Gott ist, sondern dass diese menschliche Schwachheit vielleicht deshalb ist, weil Gott einfach in diesen Bereichen bei dir nicht vorkommt. Ja, wenn ich zum Beispiel den ganzen Tag nur Cola trinke und Kaffee trinke und anfange zu und rauche und was auch immer mache, keinen Sport mache, dann werde ich irgendwann krank. Und dann kommt eine menschliche Schwachheit in mein Leben, weil ich mich ungesund ernähre. Wenn ich jemand nicht vergebe, ich sage euch Leute, wir müssen verstehen, dass wir vergeben müssen. Wenn wir nicht vergeben, kann Gott uns auch nicht vergeben. Und wenn du nicht vergibst und von dieser Welt gehst und nicht vergeben hast, weiß ich nicht, wie du dann vor Gott bestehen kannst und wirst oder ich. Deswegen, wenn wir nicht vergeben und Wut und Zorn und Bitterkeit in uns festhalten, unser Leben nicht aufräumen, können wir dadurch krank werden. Und das ist dann eine menschliche Schwachheit. Aber sie ist deshalb da, weil wir nicht gehorsam sind. Okay, ihr wisst, was ich meine. Vielleicht gehst du auch gerade durch einen Zerbruch in deinem Leben, durch Schwierigkeiten, Umstände. Vielleicht steckst du in Situationen, die du scheinbar selber nicht ändern kannst. Vielleicht hast du aber auch schon erlebt, dass Gott dir wirklich einen Sieg gegeben hat, dass er dich aus Situationen herausgeführt hat, wo du sagst, danke Herr, du hast mir diesen Sieg gegeben. Du hast mir geholfen, da rauszukommen. Du hast mir finanzielle Freiheit gegeben. Du hast mich geheilt. Du hast Dinge, Umstände verändert. Und vieles, was wir erleben, können wir am Wort Gottes und sollen wir prüfen. Deswegen habe ich mir aufgeschrieben, das sage ich immer wieder zu mir, Andreas, nimm keine Abkürzungen. Geh ganz klar auf den Wegen, die Gott in seinem Wort dir zeigt. Hör auf, Abkürzungen zu nehmen. Hör auf, aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung zu sagen, ich mache das so, wie ich das denke. Hör auf damit. Du musst an diesen Punkt kommen und auch ich, dass wir sagen, Gott, ich vertraue dir voll. So wie Jesus sagte, ich tue nur das, was der Vater mir zeigt. So wie die Jünger sich haben durch den Heiligen Geist leiten lassen, müssen wir lernen, uns wirklich leiten zu lassen durch den Geist Gottes. Und Gott lässt vieles zu unserem Leben, ja, dass wir an den Punkt kommen, wo wir sagen, ich kann nicht mehr, Herr. Wo wir sagen, Herr, ich kann nicht mehr. Und Gott sagt, ja, endlich habe ich dich an dem Punkt. Endlich bist du da wirklich schwach. Endlich kapitulierst du. Endlich sagst du nicht mehr ich, sondern du, Herr. Und an diesen Punkt will Gott uns manchmal bringen, oder bringt er uns, weil er uns liebt. Mehr als deine Mom, dein Dad dich jemals geliebt haben oder lieben. Weil Gott das Beste für dich will. Und deswegen darfst du sagen, okay, Herr, ich bin schwach. Und gerade dieser Schwachheit will er etwas Neues tun. Gerade in dieser Schwachheit, wo du vielleicht drinne bist, möchte er dir etwas zeigen und dich weiterbringen. Gott sagt, Paulus, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft besonders an dir. Und ich habe gedacht immer, ich möchte aber stark sein, Herr. Als ich mich für Jesus entschieden habe, damals ganz frisch, glaube ich, wollte ich stark sein für Gott. Ich wollte, dass Menschen sich entscheiden und ich wollte predigen und evangelisieren. Und ich habe gedacht, Schwachheit ist was für Weichlinge. Echte Männer sind doch nicht schwach. Schwachheit bedeutet, oder Schwachsein bedeutet, ich bin angreifbar. Ich will nicht angreifbar sein. Ich will nicht hilflos sein. Ich will fest sein. Ich will einen Status haben. Ich will stark sein. Sei du in mir stark, Herr. Und dann bin ich losgegangen und habe gesagt, Gott, ich bin stark. Und ich bin so stark in dem Herrn. Aber wisst ihr was? Ich bin meine eigenen Stärke gegangen. Ich habe gedacht, Gott, ich bin stark, ich bin kräftig, ich kann alles tun. 60-70%. Und wenn dann die Leute vor mir stehen und ich weiter wisst, dann habe ich gesagt, Gott, jetzt kommst du mit deinen 30% und jetzt bekehrst du oder überführst du diesen Menschen, jetzt heilst du diesen Menschen. Aber die 60-70% habe ich in meiner Kraft gelebt. Getan, versucht. Okay? Wisst ihr, was ich meine? Und das Problem ist immer folgendes: Wenn wir meinen, stark zu sein, ja, dann ist es so, dass wir es aus eigener Kraft tun. Das heißt nicht, dass du nicht aufstehen sollst. Klar musst du aufstehen morgens, aus deiner Kraft, das ist richtig. Ich meine auch, wir sollen beten, aber manchmal ist es so, dann beten wir wie die Weltmeister und fasten und evangelisieren. Wir lesen die Bibel und sagen, yes, ich habe es geschafft. Und dann beten wir für die Kranken und Gott sagt, ich wollte gar nicht, dass du jetzt für die Person so betest, sondern eigentlich wollte ich was ganz anderes tun. Jesus hat dem Blinden was ins Gesicht geschmiert, auf die Augen. Jesus hat Dinge getan, weil er das von Gott empfangen hatte. Und ich glaube, dass Gott manchmal Dinge tun will, auf die richtige Art, aber wir es auf die falsche Art machen, weil wir es aus unserer eigenen Kraft tun. Ja? Ich habe viele Jahre aus meiner eigenen Kraft, 60-70%, gedacht, so muss ich als Christ leben und wandeln und dann kommt Gott dazu und segnet mich. Aber so hat Jesus nicht gelebt. So hat Jesus auch nicht gedient. Jesus war gehorsam, ja, aber er hat gesagt, Gott, Papa, was willst du? Was denkst du? Er hat immer in der Übereinstimmung mit dem Vater gehandelt. Und ganz ehrlich, wie oft hast du oder ich, wie oft haben wir nicht in der Übereinstimmung mit dem Geist Gottes, mit dem Vater gehandelt? Ja. Und wenn wir Jesus anschauen, wenn wir uns die Apostel anschauen, wie ich schon sagte am Anfang, die einfache Leute waren, wenn wir uns heutige Christen, einige Christen anschauen. Ich hoffe, dass du und auch ich, dass ich hoffe so, dass wir dazugehören. Dann ist es so, dass Gott, der Geist Gottes in diesen Menschen gewirkt hat und wirkt. Und dann siehst du auf einmal, dass diese Resultate beeindruckend sind. Dass diese Resultate göttlich sind. Dass diese Resultate nicht von dieser Welt sind. Weil Gott zum Zuge gekommen ist. Weil er gewirkt hat. Weil wir unsere Kraft losgelassen haben und gesagt haben, Herr, in deiner Schwachheit kann ich das nur tun. Ja? Okay, 39 Minuten, ich versuche das, ich weiß nicht, ob wir das noch heute schaffen. Jesus sagt, in Johannes 14, Vers 12, er sagt, ich sage euch die Wahrheit, sagt Jesus. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich. Er sagt sogar, ja, noch größere, denn ich gehe zum Vater. Und ich habe gedacht, größere Taten als Jesus? Ja, what? Wo gibt es denn sowas? Ich meine, Jesus ist der Sohn Gottes. Was kann ich mir denn anmaßen, größere Taten als Jesus zu tun? Jesus ist, also wir sind nicht größer als Jesus, auf keinen Fall. Er ist der Herr, absolut. Aber er sagt, wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen und sogar größere. Ja, und wie haben dann die Apostel und die Jünger Jesu das getan? Wie haben sie das gemacht? Wir sehen, dass sie das getan haben. Jesus sagt, ihr werdet die gleichen Taten vollbringen, sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Und weil Jesus zum Papa gegangen ist, zum Vater, hat er uns den Heiligen Geist gesendet, der in uns wohnt. Wir haben den Heiligen Geist empfangen. Ja. Und die Frage ist einfach, wenn wir größere Werke tun werden oder die gleichen Taten Jesus getan hat, dann frage ich mich, wann war meine letzte Totenauferweckung? Ich möchte das nicht lächerlich jetzt machen, überhaupt nicht. Ja, also ich muss montags aufstehen, ja, aber das hat dann überhaupt nichts mit zu tun. Aber ganz ehrlich, wenn Jesus sagt, er sagt das hier, wer mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, ja sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Wenn das nicht da ist in meinem Leben, dann liegt das ja irgendwo, muss es ja irgendwo dran liegen, oder? Auf jeden Fall liegt es nicht an Gott, würde ich sagen. Es liegt nicht an ihm, sondern es muss ja an mir liegen irgendwie. Und jetzt nicht denken, oh, jetzt kommt so ein Leistungsdruck, so ein falscher Druck auf mich. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, dass Paulus und die Apostel verstanden haben, was es heißt, Jesu Wort zu hören und dem Gehorsam zu folgen und das zu tun. Und ich glaube, dass wir uns heutzutage, wir haben uns so einwickeln lassen, dass Leute sagen, Gott heilt heute nicht mehr, Gott wirkt keine Wunder mehr, das hat er damals getan. Diese ganzen Lügen, die in der Welt kursieren, wir haben uns davon einlullen lassen und sagen, na, das machen nur noch große Evangelisten, nur noch Frauen, Männer Gottes. Nur die tun das noch. Missionare, aber ich doch nicht. Ich bin doch nur ein kleiner Christ. Menschen wurden gerettet. Menschen wurden getauft. Menschen wurden geheilt, werden geheilt. Dämonen fahren aus. Sogar Tote stehen auf. Auf der ganzen Welt geschieht das, auch heute noch. Es ist kein Witz. Wenn du sagst, das gibt es heute nicht mehr, Andreas, ich kann dir Leute zeigen, ich kann dir Videos schicken, ich kann dir sogar jemanden persönlich vorstellen, den ich kenne, der das erlebt hat. Und wie ist es passiert? Indem wiedergeborene Christen Gott gehorsam sind. Indem sie Jesus gehorsam sind. Und indem sie nicht aus ihrer Kraft, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes dienen. Sie dienen oft in menschlicher Schwachheit. Aber sie waren sich ganz ihrer Position bewusst. Ich bin Jünger Jesu, ich bin Apostel, aber der Herr ist der Herr. Und durch den Heiligen Geist bin ich erst befähigt. Und menschlich gesehen ist ja meine Kraft, deine Kraft im Gegensatz zu Gottes Kraft ein Witz. Ja? Völlig ungeeignet. Ja, ich versuche das eben noch hinzukriegen. Also, zum Beispiel David Hogan, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich wollte ihn mal besuchen, Apostel des Glaubens in der heutigen Zeit in Mexiko. Seit 91, ganz kurz, seit 81 arbeitet er dort mit einem Team. Und die haben unter den abenteuerlichsten Umständen Gemeinden gegründet. Die erleben Heilung, krasse Wunder. Sie haben bis heute 500 dokumentierte Totenauferweckungen erlebt, er und sein Team. Als ich damals 2000 von ihm gehört hatte, waren es 200, jetzt sind es schon 500, habe ich jetzt nachgeguckt, die Tage. Da bin ich mal auf die Homepage gegangen von diesem Ministry, von diesem Dienst, und die werben sogar damit. Da siehst du so eine Indianerfrau mit so einem kleinen Baby, und dann steht da unter, das Baby ist im Mutterleib gestorben bei der Geburt, wie auch immer bei der Geburt, die Frau ist gestorben, das Kind ist gestorben. Sie haben für die Frau gebetet für das Baby und es ist lebendig geworden. Das ist nur ein Beispiel. Ich könnte auch noch andere Geschichten jetzt erzählen. Rosi und ich haben ihn mal selber erlebt, in Tübingen war er mal. Und Gott tut Wunder, heute noch. Und weißt du, er hat einfach gesagt, ich bete und faste. 3 Jahre lang hat er gefastet und gebetet. Und Gott hat ihm gezeigt, diese ganzen Voodoo-Zauberer, die hier in Mexiko rumlaufen, diese ganzen Hexenzauberer, die gehen in eine Höhle, die fasten und beten. 40 Tage lang, so wie die Jünger Jesu das gemacht haben oder Jesus oder wie auch immer. Und dann offenbart sich Satan diesen Voodoo-Zauberern. Und dann können die alles, sagte er mal in so einer Predigt. Die können sich sogar in Tiere verwandeln und fliegen, diese Leute. Wie sagst du, ja, okay, alles, Andreas, jetzt gehe ich raus. Das ist Science Fiction. Nein, es ist wirklich so. Und dann hat Gott gesagt, aber Jesus ist der Einzige, der Leben schaffen kann. Gott ist der Einzige, der Leben schaffen kann und neues Leben erweckt. Und deswegen hat Gott ihm dann gesagt, dann bete und faste. Und dann hat er 3 Jahre lang gefastet, gebetet. Und dann kam der Moment, wo ein Junge in den Fluss gefallen ist. Der Junge ist ertrunken, der Junge wird rausgezogen, ganz kurz. Ich habe die Geschichte vielleicht schon mal erzählt. Der Junge liegt dort und Gott spricht und sagt, so David, ich möchte, dass du diesem Jungen jetzt die Hände auflegst und ich werde diesen Jungen wieder lebendig machen. Und David sagt, das kann ich nicht. Und er geht weg, lässt den Kopf hängen und geht nach Hause. Und 3 Wochen lang, sagt er, weint er und betet er und ist am Boden zerstört, weil er Gott ungehorsam war. Und dann sagt seine Frau, okay, mein Freund, entweder packen wir die Sachen, hauen ab, gehen nach zurück in die Staaten oder du gehst wieder diesen Berg da hoch zu den Indianern und dienst ihnen im Namen von Jesus. Und dann macht er das wieder. Er geht wieder hoch. Und Gott gibt ihm eine zweite Möglichkeit. Und dann fängt das an in diesem Dienst, dass sie eben auch für Tote beten und die lebendig werden. Ja, und sie werden oft gerufen. Und er erzählt eine Story, da ist ein Mensch, also ein Indianer, schon lange, wirklich langer tot. Er ist komplett steif, sagte er, komplett weiß, also diese braune Haut verlieren sie irgendwie. Und dann legt er denen die Hände auf und betet und erstmal passiert gar nichts. Und auf einmal sagte er, merkt er, wie der Brustkorb anfängt sich zu bewegen und dieser Mensch anfängt zu atmen und lebendig wird und zurückgeholt wird. Und ich habe das 2000 gehört auf einer Predigt. Und ich habe da gesessen und geweint. Und ich wusste einfach, das ist jetzt nicht Science Fiction, sondern das ist Gott. Ja. Und das tut Gott heute noch. Und jetzt sagst du, ja, aber ich und mich, ja, Gott will das Gleiche durch dich tun. Aber das geht nur dann, wenn wir verstehen, dass wir es nicht aus unserer eigenen Kraft tun können. Jesus war nicht autonom. Jesus war stark, aber stark in Gott. Und er war unabhängig von den Menschen. Aber er war wirklich absolut abhängig vom Papa. Und wir, ja, wir wollen oft ein starker Christ sein. Wir wollen oft ein starker Leiter sein. Wir wollen stark sein in dem Herrn und die Welt für den Herrn retten. Aber ich sage euch heute Morgen, das hat Gott mir heute Morgen nochmal so aufgeschrieben, ich glaube, wir müssen Buße tun. Ich glaube, wir müssen Buße tun, zu sagen, Herr, ich habe die ganze Zeit versucht, die Welt zu retten aus eigener Anstrengung. Ich habe die ganze Zeit gemacht und getan. Die Menschen um mich herum gehen verloren. Und du möchtest wirken, du möchtest etwas tun, aber ich stehe dir letztendlich im Wege. Ich stehe dir mit meinen Möglichkeiten, mit meinem Stolz stehe ich dir im Wege. Und so versuchen wir, ein Vorbild zu sein. Wir versuchen uns zu bemühen. Und das Problem ist einfach, dass es nicht funktioniert. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 12, ich sage euch die Wahrheit, wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich. Ja, sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Dass Menschen gerettet werden, ist eins der größten Wunder, mehr als Heilung, das sagt Jesus selber. Freut euch, dass euer Name im Himmel eingetragen sind, im Buch des Lebens stehen, mehr als alles andere. Aber ich würde sagen, dass wir größere Taten als Jesus vollbringen oder die gleichen noch größere, also ich schneide da zurzeit sehr schlecht ab, muss ich sagen, und wahrscheinlich auch der Rest von Deutschland an Christen. Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei uns aus? Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, in deiner Kraft her, in meiner Schwachheit bist du groß. In meiner Schwachheit kommst du letztendlich groß raus. David Hogan, er provozierte einmal. Er sagte, ihr zählt da in Europa eure Buchstaben in der Bibel. Das meinte er nicht böse oder verächtlich, aber er sagte, ihr zählt eure Buchstaben und wir erleben die Kraft Gottes. Und darum geht es. Es geht nicht darum, ich habe das so mir aufgeschrieben, Theorie rettet niemanden. Theorie rettet keinen Menschen, weißt du? Nur durch die Praxis werden Menschen gerettet. Zum Schluss jetzt, Jesus sagt in Markus 16, 15, kannst du vielleicht mal an, sagt Jesus, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und jetzt kommt es, und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Wow, das hat mich die letzten Tage so getroffen. Wenn ich richtig glaube, oder ich will es jetzt vorsichtig formulieren, wenn ich glaube, werden automatisch uns diese Zeichen begleiten, nicht weil wir die Besten sind, sondern weil Gott verherrlicht wird. Ja? Die Zeichen werden die begleiten, die glauben. Und ich habe gedacht, Herr, aber warum ist es so kompliziert für mich? Die Hoffnung für alle sagt sogar, die Glaubenden, aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. Oh, habe ich gedacht. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und sie werden in neuen Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen und so weiter. Sie werden etwas Tödliches trinken und nicht sterben. Es wird ihnen nicht schaden. Sie werden die Hände auf Kranke legen und sie werden geheilt werden. So, das hat er denen gesagt. Und jetzt kommt es, und das ist jetzt der Punkt zum Schluss hier. Sorry für die lange Zeit jetzt. Er sagt, nachdem Jesus, der Herr, zu ihm gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgehoben und setzte sich auf den Ehrenplatz an die rechte Seite Gottes. Und was haben die Jünger gemacht? Es heißt, die Jünger gingen überall hin und predigten die gute Botschaft. Der Herr wirkte durch sie und bestätigte alles, was sie sagten, durch viele wunderbare Zeichen. Das heißt, sie haben das einfach getan. Jesus hat gesagt, geht und macht es. Und sie haben es getan. Aber sie haben es nicht aus ihrer Kraft getan. Versteht ihr, was ich meine? Sie hatten verstanden, Jesus. Sie wurden dann später in Pfingsten mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ja, richtig. Aber sie haben verstanden, weil Jesus es gesagt hat, bin ich dazu berufen und bin sogar dazu, er hat es befohlen, dass ich das tue. Und davor hat der Teufel richtig Angst, glaube ich. Er will auf keinen Fall, dass du in diese Autorität hineinkommst, in diese Identität und Vollmacht Gottes. Ja? Mehr von dir, Herr, weniger von mir. Mehr von dir, Jesus, mehr, weniger von mir, Andreas. Kannst du deinen Namen einsetzen? Jesus spricht die Wahrheit. Er sagt, wenn du ein Kind Gottes bist, und du bist ein Kind Gottes, du bist eine Gläubige, ein Gläubiger, du vertraust Gott, dann werden diese Folgen, dann werden diese Zeichen dir folgen und dich begleiten. Und es liegt an, ja, es liegt an mir, ob ich gehorsam bin. Es liegt daran, ob ich dem Wort Gottes vertraue und ob ich sage, ja, Herr, nicht mehr ich, sondern du. Theorie rettet niemanden. Jesus sagt, ich bin mit dir. Weißt du was? Das habe ich mir heute Morgen aufgeschrieben. Die Jünger haben sich allein auf Jesus und auf den Heiligen Geist verlassen. Sie haben nach dem Wort, nach den Anweisungen des Geistes gehandelt. Das, was Jesus gesagt hat, haben sie gesagt. Und das, was er ihnen befohlen hat, haben sie getan. Und sie sind einfach gegangen im Gehorsam. Und dann hat Gott sich dazugestellt. Und darum geht es. Matthäus 28, 18, Jesus sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Also nicht ich habe alle Macht und nicht du, sondern er. Und er sagt, geht hin zu allen Völkern und tauft sie, predigt, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles, alles zu halten, was ich euch gesagt habe. Und er sagt, und ich sage euch, ich bin immer bei euch bis zum Ende dieser Zeit. Und weil der Herr Jesus das den Jüngern gesagt hat und gezeigt hat und das Wort Gottes es dir und mir heute sagt, dürfen wir in dieser absoluten Schwachheit, unserer menschlichen Schwachheit sagen, ja Herr, nicht mehr ich, sondern du. Und bewusst uns machen, dass wir das, was hier steht, dass wir das erleben werden und erleben dürfen und erleben müssen, erleben sollen, weil nur dadurch Menschen gerettet werden. Die Jünger hatten es gehört, sie haben gesehen, wie Jesus in den Himmel aufgefahren ist und sie haben sofort die Ärmel hochgekrempelt und haben das wie ein Kind geglaubt. So stelle ich mir das vor. Sie sind einfach gegangen, sie sind losgezogen, trotz Schwierigkeiten, trotz Angriffe. Und der Heilige Geist hat sich mächtig dazugestellt. Amen. Okay, sorry für die Zeit. Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, Jesus, ich halte so viel fest. Jetzt hat Andreas da was gepredigt, was ich vielleicht gar nicht verstehe und wo ich denke, ja, ich bin doch gar nicht dafür würdig und gar nicht fähig. Und ich habe so viele Probleme und Sorgen. Ich möchte dich so sehr bitten, dass du, wenn dich irgendwas angesprochen hat heute vom Wort Gottes, von dem, was ich gesagt habe, dass du vielleicht einfach deine Hände öffnest auf deinem Schoß oder hochhältst. Ich möchte einfach für dich beten. Ich möchte einfach beten, dass du loslässt. Dass du Dinge loslässt, die du loslassen musst heute Morgen. Ich weiß nicht, was du loslassen musst, du weißt es selber. Aber ich glaube, dass Jesus sagt, lass es los, vertrau mir. Weil gerade wenn du schwach bist, bin ich mächtig. Und wenn du wirklich mir vertraust, dann kommt meine Kraft zur Vollendung. Und wenn wir meinen, in unserer Kraft etwas tun zu müssen, wird es nicht funktionieren. Und wenn du sagst, ich muss etwas loslassen, ich muss etwas Gott bringen, kannst du das jetzt tun. Ich möchte einfach für dich beten und du kannst deine Hände heben, kannst sie auf dem Schoß lassen, du kannst aufstehen, kannst dich hinknien. Herr, ich danke dir einfach für dein Wort. Ich danke dir, dass du hier bist durch deinen guten Heiligen Geist. Herr, du siehst uns, Herr. Herr Jesus, wir wollen einfach loslassen, wo wir vielleicht aus eigener Kraft dir manchmal nachgefolgt sind oder folgen. Wo wir religiös sind, wo wir fromm sind, wo wir komisch sind, Herr. Jesus, wir wollen das erleben, was du in deinem Wort sagst, weil dein Wort ist die Wahrheit. Du bist immer noch derselbe, du hast dich nicht verändert, Herr. Du hast uns mit deinem Heiligen Geist erfüllt und du willst Erweckung schenken. Und du willst bei mir, bei dir, bei jedem von uns anfangen. Und ich möchte dich sehr bitten, dass du demjenigen und derjenigen, die heute Morgen hier ist, auch mir, dass du hilfst, dass wir Dinge loslassen, Jesus. Dass wir Dinge wirklich loslassen heute Morgen und sagen, Herr, nicht mehr mein Leben, nicht mehr mein Wille, sondern das, was du tun willst. Weil ich glaube, dass du nur Erweckung schenken kannst und etwas Neues in uns, durch uns tun möchtest, kannst, wenn wir wirklich sagen, Herr, nicht mehr ich, sondern du. Und ich bete so sehr, dass du jedem Kraft gibst, loszulassen, Herr. Es dir anzuvertrauen. Und wenn Menschen heute Morgen hier sind, die lange krank sind, die Schmerzen haben, die gebeutelt sind, die Schlimmstes durchmachen, ich bete, Herr, dass sie sagen, Jesus, ich lass los. Ich vertraue dir und ich danke dir, Herr, dass du hier bist, durch deinen Heiligen Geist, dass du heute Morgen Menschen berühren wirst, dass du Menschen heilen wirst. Und dass Krankheiten jetzt auch gehen in Jesu Namen. Und dass, was auch immer da ist, Krebs geht in Jesu Namen. Dass chronische Schmerzen gehen einfach, Herr. Jesus, weil wir dir vertrauen. Ich bete, dass du das bestätigst, Herr. Nicht, weil ich oder weil irgendjemand toll ist, sondern weil du der Herr bist und weil du mächtig und herrlich bist. Und, oh Jesus, bitte, krempel unser Herzen um. Krempel mein Herz um. Schenk uns Buße, Herr. Ich glaube, dass es mein Herz ist, was dich davon abhält, dass du Erweckung schenken kannst. Es ist mein Lebenswandel. Es sind meine Gedanken. Es sind meine Ziele. Ich bete, dass wir das loslassen, damit du dein Wunder, dein Werk tun kannst. Auch in Europa, auch in Bremen, auch in Deutschland. In unserer Familie, Herr. Hilf uns einfach, Herr. Schenk uns einfach Buße, Herr. Ich glaube, dass wir Buße brauchen, dass ich Buße brauche. Ja, in Jesu Namen. Und wo du Jesus nicht kennst, wo du heute Morgen hier bist und Jesus nicht kennst, kannst du sagen, Jesus, komm mein Leben, rette mich. Ich komme zum Kreuz, ich knie nicht mir vor dir nieder und ich bitte dich, reinige mich durch dein Blut. Rette mich, heile mich, befreie mich. In Jesu Namen. Amen.